Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir begrüßen die Mitglieder der Kirche und die zahlreiche Freunde überall, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Bonnie Goodliffe an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied In Hymns of Praise. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Marlin K. Jensen von den 70ern. Anschließend singt der Chor O Divine Redeemer.
Thank you. Father in heaven.
Vater im Himmel, zu Beginn dieser abschließenden Versammlung einer herrlichen Generalkonferenz danken wir dir für das, was die letzten zwei Tage zugetragen hat. Wir sind gesegnet worden, dass uns dein Wort verkündet wurde, dass wir schöne Musik vernehmen konnten und dass deine Knechte, vor allem dein erwählter Prophet, bei uns sein konnten. Wir fühlen uns erfrischt und haben uns neu verpflichtet. Und wir spüren, dass unser Glaube an dich und deinen Sohn vergrößert wurde. Inmitten all dieser Segnung, Vater, denken wir an jene, für die es nicht so positiv aussieht, und beten für diejenigen, die krank sind, die in Armut leben, die von den Katastrophen in den letzten Tagen betroffen waren, auf den Inseln des Meeres und anderswo, für die Einsamen, für diejenigen, die von deinem Pfad abgewichen sein mögen. Wir beten und folgen der Ermahnung deines Propheten, dass wir Wege finden werden, ihnen beizustehen, Anteil zu nehmen. Wir bitten dich, dass dein Segen bei ihnen sein möge. Wir freuen uns auf die Stunde, die jetzt vor uns liegt, und beten für diejenigen, die sprechen und singen werden, dass dein Geist bei ihnen ist und dass sie in Herzenssinn Frieden spüren mögen. Und dass unser Glaube an dich und deinen Sohn dadurch gestärkt wird. Wir danken dir für unseren göttlichen Erlöser und sind dankbar für den Sinn und Zweck, den sein Leben dem unseren gibt, und erflehen deinen Segen für diese Versammlung im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Vielen Dank dem Tabernakelchor. Wir freuen uns, nun von Elder Jeffrey R. Holland und Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Nach Elder Cooks Worten hören wir von Elder Brent H. Nielsen von den 70ern.
To this choir.
An diesen Chor.
May they accept the thanks of everyone in this audience.
Mögen sie den Dank aller Zuhörer akzeptieren. Dieser Chorgesang, der ein Gebet war, der die wirkliche Botschaft dieser Versammlung sein sollte und der Ruf eines jeden Herzens. Nun, wenn ich sprechen kann, werde ich das tun. Prophezeiungen über die letzten Tage beziehen sich oft auf große Katastrophen wie Erdbeben, Hungersnot oder Hochwasser. Diese wiederum können umfassende wirtschaftliche oder politische Umwälzungen der einen oder anderen Art nach sich ziehen. Es gibt jedoch eine Form von Zerstörung in den letzten Tagen, die schon immer mehr privater als öffentlicher Natur gewesen ist, die mehr den Einzelnen betrifft als die Allgemeinheit, eine Warnung, die vermutlich innerhalb der Kirche mehr von Belang ist als außerhalb. Der Erlöser hat davor gewarnt, dass in den letzten Tagen sogar diejenigen, die zum Bund gehören, die Auserwählten, sich vom Feind der Wahrheit täuschen lassen. Wenn man sich das als eine Form geistiger Zerstörung vorstellt, wirft das auch Licht auf eine weitere Prophezeiung über die letzten Tage. Stellen Sie sich das Herz, bildlich gesprochen, als Mittelpunkt unseres Glaubens vor, als den Ort, wo im übertragenen Sinne unsere Treue und Werte verankert sind. Und denken Sie dann an Jesu Worte, dass in den letzten Tagen den Menschen vor Furcht das Herz aussetzen werde. Es macht natürlich Mut, dass der Vater im Himmel all diese Gefahren der letzten Tage, diese Drangsal für Herz und Seele kennt und uns diesbezüglich Rat erteilt und Schutz gegeben hat. In dieser Hinsicht habe ich es schon immer bedeutsam gefunden, dass das Buch Mormon einer der machtvollen Schlusssteine des Herrn beim Gegenschlag gegen die Übel der heutigen Zeit mit einem großartigen Gleichnis über das Leben beginnt, einer umfangreichen Allegorie über Hoffnung und Angst, Links und Licht und Dunkelheit, Errettung und Vernichtung. Eine Allegorie, von der Schwester Ann Dibb heute früh bewegend gesprochen hat. In Lehis Traum wird die ohnehin schon schwierige Reise sogar noch schwerer, als ein Nebel der Finsternis aufkommt und die Sicht auf den sicheren, aber schmalen Weg verschleiert, dem Lehis Familie und andere folgen sollen. Ich muss darauf hinweisen, dass dieser finstere Nebel auf alle Reisenden herabkommt. Die Glaubenstreuen und Entschlossenen, ja, man könnte sagen, die Auserwählten und auch die Schwachen und diejenigen ohne Grundlagen. Die Kernaussage dieser Geschichte ist, dass die Reisenden, die ans Ziel kommen, allen Ablenkungen widerstehen, so auch den verlockenden, verbotenen Wegen und dem blanken Hohn der Eitlen und Stolzen, die genau diesen Wege beschritten haben. In dem Bericht heißt es, dass diejenigen geschützt waren, die auf ihrem Weg vorwärts strebten und sich dabei beständig und beharrlich an einer eisernen Stange festhielten, die lückenlos entlang des wahren Pfads verlief. Wie finster Nacht oder Tag auch sein mögen, die Stange weist auf den einsamen, erlösenden Pfad stets den Weg. Ich sah, sagte Nephi später, dass die eiserne Stange das Wort Gottes ist, das zum Baum des Lebens führt. Eine Darstellung der Liebe Gottes, Diese Kundgebung der Liebe Gottes vor Augen sagt Nephi, ich schaute und sah den Erlöser der Welt, der hinging und dem Volk diente. Und ich sah Scharen von Menschen, die siech waren und die von aller Art Krankheiten bedrängt wurden und von Teufeln und unreinen Geistern. Und sie wurden durch die Macht des Lammes Gottes geheilt und die Teufel und die unreinen Geister wurden ausgetrieben. Liebe, Heilung, Hilfe, Hoffnung, die Macht Christi, um allen Schwierigkeiten zu jeder Zeit zu begegnen, auch am Ende der Zeiten. Das ist der sichere Hafen, in dem Gott uns haben möchte, wenn wir selbst oder die Welt in Verzweiflung verfallen. Das ist die Botschaft, mit der das Buch Mormon beginnt und mit der es auch endet, wenn jedermann dazu aufgerufen wird, zu Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden. Genau das sagt Moroni nämlich in seinem letzten Zeugnis, das er 1000 Jahre nach Lehis Vision aufschrieb. Das Zeugnis, das ein Sterbender vom wahren Weg gab. Darf ich auf solch ein letztes Zeugnis aus der Neuzeit zu sprechen kommen? Als Joseph Smith und sein Bruder Hiram, wohlwissend, dass sie dort den Märtyrertod erwartete, nach Carthage aufbrachen, las Hiram die folgenden Worte, um seinen Bruder zu trösten. Du bist treu gewesen. Du wirst stark gemacht werden, ja, sodass du dich an der Stätte niedersetzen kannst, die ich in den Wohnungen meines Vaters bereitet habe. Und nun sage ich, Moroni, lebe wohl, bis wir uns vor dem Richterstuhl Christi begegnen. Das sind ein paar kurze Verse aus dem 12. Kapitel des Buches Ether im Buch Mormon. Bevor das Buch zuschlug, knickte Hiram die Ecke der Seite um, die er gerade gelesen hatte, und kennzeichnete sie so als Teil des immerwährenden Zeugnisses, um dessen Willen die beiden Brüder bald darauf ihr Leben geben sollten. Ich halte dieses Buch hier in der Hand, dasselbe Buch, aus dem Hiram las. Dieselbe umgeknickte Seitenecke ist noch immer zu sehen. Später, eingekerkert im Gefängnis von Carthage, wandte sich Joseph Smith, der Prophet, den Wachen, die ihn gefangen hielten, zu und gab machtvoll Zeugnis von der wirklich göttlichen Herkunft des Buches Mormon. Kurz darauf setzten Pistolenschüsse dem Leben dieser zwei Zeugen ein Ende. Zu den 1000 Gründen, warum ich selbst ein Zeugnis von der Göttlichkeit des Buches Mormon habe, füge ich dies nun als einen weiteren Beweis seiner Wahrheit hinzu. Ich frage Sie, würden diese Männer in den letzten und schwersten Stunden ihres Lebens Gotteslästerung begehen, indem sie ihr Leben, ihre Ehre und ihr Streben nach ewigem Heil weiterhin auf ein Buch stützen und damit auch auf eine Kirche und eine geistliche Vollmacht, die sie erfunden und erdichtet haben? Vergessen wir einmal, dass ihre Frauen den Ehemann und ihre Kinder den Vater verlieren würden. Vergessen wir, dass ihre kleine Anhängerschar obdachlos, heimatlos und ohne Freunde sein und ihre kleinen Kinder blutige Fußspuren auf vereisten Flüssen und dem unwirtlichen Boden der Prärie hinterlassen würden. Vergessen wir, dass unzählige Menschen ihr Leben lassen und unzählige es behalten würden, die an den vier Enden der Erde verkünden, dass das Buch Mormon und die Kirche, die dafür eintritt, wahr sind. Lassen wir das alles außer Acht und fragen wir uns, ob diese beiden Männer in der Todesstunde, da sie in die Gegenwart ihres ewigen Richters eintreten, aus einem Buch zitieren und darin Trost finden würden, dass, falls es nicht wahrhaftig das Wort Gottes ist, sie bis ans Ende der Zeit als Hochstapler und Scharlatane brandmarken würde. Das ist absolut ausgeschlossen. Sie waren bereit, eher zu sterben, als den göttlichen Ursprung und die ewige Wahrheit des Buches Mormon zu leugnen. 179 Jahre lang ist dieses Buch untersucht und angegriffen, verleugnet und zerlegt, gezielt kritisiert und verrissen worden, wie wohl kein anderes Buch in der jüngeren Religionsgeschichte, wie wohl kein anderes Buch in der Religionsgeschichte überhaupt. Und es ist noch immer da. Fehlerhafte Theorien über seinen Ursprung wurden aufgestellt, hinausposaunt und schließlich verworfen. Angefangen bei Ethan Smith über Solomon Spaulding bis hin zu Geistesgestörtheit oder genialen Betrug. Keine dieser offen gesagt miserablen Erklärungen für das Buch hat je einer genaueren Untersuchung standgehalten. Denn es gibt keine andere Erklärung als die, die Joseph als junger, unwissender Übersetzer des Buches selbst gegeben hat. Hier schließe ich mich den einfachen Worten meines Urgroßvaters an. Kein schlechter Mensch könnte so ein Buch schreiben und kein guter Mensch würde es schreiben, es sei denn, es ist wahr und es ist ihm von Gott so geboten worden. Ich bezeuge, dass man nicht zum vollen Glauben in diesem Werk der letzten Tage gelangen kann und dadurch das in unserer Zeit höchstmögliche Maß an Frieden und Trost finden kann, solange man nicht die Göttlichkeit des Buches Mormon und den Herrn Jesus Christus, von dem es zeugt, annimmt. Falls irgendwer töricht genug oder so irregeführt ist, dass er 702 Seiten eines zuvor unbekannten Textes voller literarischer und semantischer Komplexität verwirft, ohne ernsthaft zu versuchen, den Ursprung dieser Seiten zu erklären, besonders wenn er nicht berücksichtigt, welch machtvolles Zeugnis von Jesus Christus darin steht und welch immensen geistigen Einfluss dieses Zeugnis auf mittlerweile zig Millionen Leser gehabt hat, dann hat sich so jemand, ob auserwählt oder nicht, täuschen lassen. Und wenn er dieser Kirche verlässt, gelingt ihm das nur, indem er sich irgendwie am Buch Mormon vorbeischlängelt. So gesehen ist das Buch, wie auch über Christus selbst gesagt wird, ein Stein, an den man anstößt, ein Fels, an dem man zu Fall kommt, ein Hindernis im Weg dessen, der nicht glauben will. Zeugen, sogar jene, die Joseph einige Zeit feindlich gesinnt waren, haben bis zu ihrem Tod bestätigt, dass sie einen Engel gesehen und die Platten in Händen gehalten haben. Sie sind uns durch die Macht Gottes und nicht der Menschen gezeigt worden, erklärten sie. Darum wissen wir mit Gewissheit, dass dieses Werk wahr ist. Ich bin nicht mit dem Bruder Jaretz über den Ozean gesegelt und habe mich nicht in einer neuen Welt niedergelassen. Ich habe nicht gehört, wie König Benjamin die Rede hielt, die ihm ein Engel überbracht hatte. Ich habe weder mit Alma und Amulek missioniert, noch war ich Zeuge, wie unschuldige Gläubige im Feuer umkamen. Ich war nicht unter der nephitischen Menge, die dem Male des auferstandenen Herrn berührte. Und ich habe auch nicht mit Mormon und Moroni den Untergang einer ganzen Zivilisation beweint. Mein Zeugnis von diesem Bericht und von dem Frieden, den er ins Herz trägt, ist jedoch ebenso bindend und eindeutig wie das ihre. Wie sie nenne ich der Welt meinen Namen und gebe der Welt Zeugnis von dem, was ich gesehen habe. Und wie sie lüge ich nicht. Gott ist dafür Zeuge. Ich bitte darum, dass mein Zeugnis vom Buch Mormon, das ich hier unter eigenem Eid und in meinem Amt gegeben habe, und alles, was es umfasst, von Menschen hier auf Erden und Engeln im Himmel aufgezeichnet werden möge. Ich hoffe zwar, dass mir noch ein paar Jahre bis zu meinem Lebensende bleiben, aber unabhängig davon muss es, wenn ich vor dem Richterstuhl Gottes stehe, ganz klar sein, dass ich der Welt so deutlich, wie es mir möglich war, verkündet habe, dass das Buch Mormon wahr ist und dass es genau so hervorgebracht wurde, wie Joseph es gesagt hat, zu dem Zweck, den Gläubigen, die sich in diesen letzten Tagen abmühen, Glück und Hoffnung zu bringen. Mein Zeugnis lässt widerhallen, was Nephi in diesem Buch an seinem Lebensende schrieb. Hört auf diese Worte und glaubt an Christus. Und wenn ihr nicht diesen Worten glaubt, so glaubt an Christus. Und wenn ihr an Christus glaubt, so werdet ihr an diese Worte glauben. Denn es sind die Worte von Christus. Und sie lehren alle Menschen, dass sie Gutes tun sollten. Und urteilt selbst, ob es nicht die Worte von Christus sind. Denn Christus wird euch mit Macht und großer Herrlichkeit am letzten Tag zeigen, dass es seine Worte sind. Brüder und Schwestern, Gott sorgt stets für Sicherheit für die Seele. Und mit dem Buch Mormon hat er das auch in unserer Zeit getan. Denken Sie daran, was Jesus selbst gesagt hat. Wer mein Wort anhäuft wie einen Schatz, wird nicht getäuscht werden. Und in den letzten Tagen wird ihnen weder Herz noch Glaube aussetzen. Davon gebe ich aufrichtig Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir leben in einer gefährlichen Zeit, in der viele glauben, dass wir vor Gott keine Rechenschaft ablegen müssen und keine Verantwortung oder Treuhandschaft uns selbst oder anderen gegenüber haben. Viele versinken in Selbstsucht, setzen die eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle und sind mehr dem Vergnügen als der Rechtschaffenheit zugewandt. Sie glauben nicht daran, dass sie ihres Bruders Hüter sind. In der Kirche jedoch glauben wir daran, dass Treuhandschaft eine heilige Pflicht ist. Vor kurzem besuchten einige sehr angesehene jüdische Führer und Rabbiner Einrichtungen der Kirche im Salzseetal, darunter den Welfare Square, das Zentrum für humanitäre Hilfe, das Genealogiearchiv und die Ocker Mountain Temple an den Tagen der offenen Tür. Am Ende des Besuchs berichtete einer der bedeutendsten Rabbiner Amerikas, was er gesehen und empfunden hatte. Er zitierte einige jüdische Denker aus dem Talmud und wies darauf hin, dass es zwei sehr unterschiedliche Gründe dafür gäbe, warum Menschen sich gütig oder großzügig verhalten. Manche Leute besuchen die Kranken, helfen den Armen und dienen dem Nächsten, weil sie glauben, dass es richtig ist und dass andere dasselbe für sie tun werden, wenn sie in Not sind. Er erklärte, das sei zwar gut, man baue Gemeinschaften auf, die einander helfen, und es sei ein edles Motiv, aber es wäre ein noch höherer Beweggrund, wenn man seinem Nächsten dient, weil man daran glaubt, dass Gott dies möchte. Er sagte, nach diesem Besuch glaube er, dass die Heiligen der letzten Tage wohltätige und humanitäre Anstrengungen unternehmen und das Erlösungswerk im Tempel verrichten, um das zu tun, was wir für Gottes Willen halten. Dieses Verantwortungsbewusstsein, wie es auch im ersten Gebot, Gott zu lieben, inbegriffen ist, hat einmal jemand beschrieben als Gehorsam der nicht erzwungen werden kann. Wir wollen das Rechte tun, weil wir den Vater im Himmel lieben und ihm gefallen wollen und nicht, weil uns jemand zum Gehorsam zwingt. Der Krieg im Himmel brach aus, als der Satan einen Plan vorlegte, bei dem alle zum Gehorsam gezwungen werden sollten. Sein Plan wurde verworfen. Daher haben wir jetzt die sittliche Entscheidungsfreiheit und können selbst wählen, welchen Weg wir beschreiten. Aber für diese Entscheidungsfreiheit müssen wir auch Rechenschaft ablegen. Der Herr hat gesagt, dass jedermann am Tag des Gerichts für sich selbst verantwortlich sei. Rechenschaft und Treuhandschaft spielen in unserer Lehre eine bedeutende Rolle. In der Kirche ist Treuhandschaft nicht auf eine vorübergehende Pflicht oder Verantwortung beschränkt. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, wir sind Treuhänder für unseren Körper, unsere Gedanken, unsere Familie und unser Eigentum. Ein treuer Verwalter übt gerechte Herrschaft aus, sorgt für die Seinen und kümmert sich um die Armen und Bedürftigen. Von den vielen Bereichen, über die wir Treuhänder sind, will ich heute zwei besprechen. Erstens, Treuhandschaft für uns selbst und unsere Familie. Zweitens, Treuhandschaft für die Armen und die Bedürftigen. Der Herr hat über Rechenschaft und Treuhandschaft oft mit Hilfe von Gleichnissen gesprochen. Als kleiner Junge besuchte ich im Sommer oft meine Großeltern auf ihrer Ranch. Sie hatten weder Strom, noch fließend Wasser, noch sanitäre Anlagen. Neben ihrem kleinen Haus befand sich jedoch eine Wasserquelle. Die Quelle speiste einen kleinen Teich mit klarem, reinem Wasser. Mehrmals am Tag half ich meiner Großmutter, Wasser zum Trinken, zum Kochen, zum Baden und zum Wäschewaschen ins Haus zu holen. Meinen Großeltern lag diese lebensspendende Quelle sehr am Herzen und sie trafen besondere Vorkehrungen, um sie zu schützen. Viele Jahre später, als mein Großvater Anfang 90 war, wohnte er nicht mehr auf dem Grundstück und konnte sich auch nicht mehr darum kümmern. Also brachte ich ihn zu der Ranch, die ihm so wichtig war. Seine frohe Erwartung schlug in Enttäuschung um, als er sah, dass der Zaun, der die Quelle geschützt hatte, in schlechtem Zustand war und die Kühe die Quelle beschädigt hatten. Das kostbare reine Quellwasser war nun völlig verschmutzt. Der Schaden und die Verschmutzung ärgerten ihn. Die Verpflichtung, an die er sich sein ganzes Arbeitsleben lang gehalten hatte, war gebrochen. Ihm schien, als hätte er diese lebenserhaltende Quelle, die ihm so wichtig war, nicht ausreichend geschützt. So wie die reine Quelle verschmutzt wurde, als sie nicht geschützt war, leben wir in einer Zeit, in der Tugend und Keuschheit ungeschützt sind. Die ewige Bedeutung sittlichen Verhaltens wird missachtet. Ein liebevoller Vater im Himmel hat uns die Mittel gegeben, um seine Geistkinder zur Erde zu bringen, damit sie das volle Maß ihrer Schöpfung erfüllen können. Er hat gesagt, dass man die Quellen, die neues Leben schaffen, reinhalten muss, genau wie die schöne Quelle auf der Ranch Schutz brauchte, um Leben erhalten zu können. Das ist einer der Gründe, warum Tugend und Keuschheit im Plan des himmlischen Vaters so wichtig sind. Aufgrund der Reaktion meines Großvaters auf die verschmutzte Quelle sicherte man sie und besserte sie nach, und sie erhielt wieder ihre ursprüngliche Schönheit und Reinheit. Als Diener des Herrn Jesus Christus ist es unsere heilige Pflicht, seinen sittlichen Maßstab zu lernen, der für alle seine Kinder gleichermaßen gilt. Wenn unsere Gedanken oder Taten unrein sind, missachten wir seinen Maßstab. Der Herr hat gesagt, ich kann nicht mit dem geringsten Maß an Billigung auf Sünde blicken. Manche versuchen, ihr Verhalten zu rechtfertigen. In einem Gedicht von John Holmes belehrt ein Schiffsbauer einen jungen Mann über Rechtfertigung. Dieser lernt, dass das Schiff segeln können muss. Denn dem Meer sind Ausreden egal. Es gibt so eine Redensart, was in einer bestimmten Stadt geschehe, bleibe auch dort. Mir gefällt, was auf einem Schild in Sevier County in Utah steht. Was in Sevier County geschieht, kannst du deinen Freunden erzählen. Wenn wir erkennen, dass wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wird uns auch klar, wie töricht es ist, sich zu rechtfertigen. Wer sich ständig rechtfertigt, ist wie ein kleines Kind, das sich die Augen zuhält und glaubt, wenn es niemanden sieht, kann es auch nicht gesehen werden. Stellen wir uns einmal vor, wir würden vor dem Erretter für unser Handeln Rechenschaft ablegen. Es wäre schnell klar, was wirklich hinter jeder Rechtfertigung steckt. Es gibt natürlich manche, die bereits so gehandelt haben, wie es diesem heiligen, sittlichen Maßstab nicht entspricht. Seien Sie sich bitte bewusst, dass jeder durch das Sühnopfer des Erretters umkehren und wie die Quelle wieder rein werden kann. Umkehr ist schwierig und erfordert ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist. Aber wenn wir die verschiedenen Schritte der Umkehr rechtschaffen befolgen, gilt auch für uns, was Alma zu seinem Sohn Corianton gesagt hat, der in sittlicher Hinsicht gesündigt hatte. Und nun, mein Sohn, wünsche ich, du würdest dich von diesen Dingen nicht mehr beunruhigen lassen, sondern dich nur von deinen Sünden beunruhigen lassen, mit jener Unruhe, die dich hinabführt zur Umkehr. Der Erretter hat gesagt, siehe, wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben, und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Im Hinblick auf die Verantwortung gegenüber unserer Familie haben manche gesagt, wenn wir dem Erretter einst Bericht erstatten, er von uns Rechenschaft über unsere irdischen Verpflichtungen verlangt, wird er zwei wichtige Fragen stellen, nämlich wie die Beziehung zu unserem Ehepartner war und wie die zu jedem unserer Kinder. Es ist nicht schwer, die Prioritäten durcheinander zu werfen. Es ist unsere Pflicht, für die körperliche Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kinder zu sorgen. Allerdings legen manche Eltern zu viel Wert auf zeitlichen und materiellen Besitz. Manche unternehmen nur sehr wenig, um ihre Kinder mit dem Evangelium Jesu Christi vertraut zu machen. Vergessen Sie nicht, dass religiöse Gepflogenheiten in der Familie ebenso wichtig sind wie Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Eltern können ihren Kindern auch helfen, Talente zu entdecken und zu entfalten. Wir sind verantwortlich für die Talente, die wir bekommen haben. Ein Kind, dem man nicht beibringt, für seine Zeit und Talente Verantwortung zu übernehmen, neigt zu dem törichten und unrechten Verhalten, das auf der ganzen Welt so verbreitet ist. In der Proklamation zur Familie wird davor gewarnt, dass jemand, der seinen familiären Verpflichtungen nicht nachkommt, eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Die zweite Treuhandschaft besteht darin, sich um die Armen und Bedürftigen zu kümmern. Das trifft auf nahezu jeden von uns irgendwann einmal zu. Die Art und Weise, wie der Herr uns ermahnt hat, dass wir für die Bedürftigen verantwortlich sind, gehört zu den unmissverständlichsten Schriftstellen überhaupt. Wenn jemand von dem Überfluss nimmt, den ich gemacht habe, und von seinem Teil nicht den Armen und den Bedürftigen abgibt, so wird er zusammen mit den Schlechten in der Hölle seine Augen emporheben in seiner Qual. Wir sind als Treuhänder für alle irdischen Segnungen verantwortlich, die der Herr uns gibt. Die jüdischen Führer, von denen ich eingangs sprach, waren besonders beeindruckt davon, dass wir fasten und dann ein großzügiges Fastopfer zahlen. Sie fanden es bemerkenswert, dass Mitglieder der Kirche in aller Welt jeden Monat fasten und dann aus freien Stücken etwas für die Bedürftigen geben. Als die Rabbiner den Welfare Square besuchten, waren sie bewegt, als sie hörten, dass sich die Mitglieder sogar in einer wirtschaftlich schwierigen Lage um die Probleme anderer kümmern und weiterhin großzügig für die Armen und Bedürftigen spenden. Als ich als Bischof berufen wurde, warnte mich mein Vorgänger Bischof Russell Johnson, ich solle vorsichtig sein, wenn ich die Mitglieder um etwas bitte. Er sagte, einige erfüllen jede Bitte, auch unter großen Opfern. Er erzählte von einer Witwe Mitte 80, die ihren kranken Mann, ihren kranken Sohn viele Jahre lang gepflegt hatte, bevor sie verstarben. Bischof Johnson berichtete, dass sie sich trotz ihres geringen Einkommens immer bemühte, zu helfen. Ich stellte fest, dass dies stimmte. Jedes Mal, wenn ich erwähnte, dass eine Spende oder Hilfe für andere gebraucht werde, war Sarah oft die Erste, die handelte. Eines Samstags rief mich eine andere Schwester an und sagte, Bischof, kommen Sie schnell und retten Sie Sarah. Die Schwester berichtete, dass die 80-jährige Sarah oben auf einer Leiter stand und die Dachrinne dieser Nachbarin säuberte. Die Schwester hatte große Angst, dass Sarah hinunterfallen würde und bat den Bischof daher einzuschreiten. Damit möchte ich nicht sagen, jeder könne oder solle Sarah nachahmen. Manche haben ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht immer sofort zur Hilfe sein können. Mir gefällt ein Ausspruch von N. Morrow Lindbergh, den Elder Neil Maxwell oft zitierte. Mein Leben reicht nicht aus, um all den Menschen gerecht zu werden, für die mein Herz schlägt. König Benjamin hat gesagt, seht zu, dass dies alles in Weisheit und Ordnung geschieht, denn es ist nicht erforderlich, dass der Mensch schneller laufe, als er Kraft hat. Aber er setzte hinzu, dass wir eifrig sein sollen. Ich freue mich, wenn ich sehe, dass die Mitglieder überall in der Kirche alles tun, was sie können, um so wie Christus zu dienen, wo auch immer es nötig ist. Dank des Beitrags ihrer Mitglieder kann sich die Kirche schnell und im Stillen ohne großes Aufsehen um die Not in aller Welt kümmern. Sie hat bereits auf die Naturkatastrophen in den Philippinen, den pazifischen Inseln und in Indonesien reagiert. Im vergangenen Jahr halfen die Mitglieder nach dem Hurricane Gustav. Die Kirche arbeitete eng mit einer humanitären Organisation zusammen, die von Martin Luther King III. Geleitet wird. Herr King besuchte anschließend Salt Lake City und sagte, ich bin eigentlich hergekommen, um der Kirche für die humanitäre Unterstützung zu danken. Aber ich habe schnell erkannt, dass ihr eigentlicher Kern noch viel tiefgreifender ist. Nachdem ich das Zentrum für humanitäre Hilfe und den Welfare Square besucht und dem Tag der offenen Tür des Tempels beigewohnt habe, bin ich noch viel dankbarer, warum sie das tun, was sie tun. In unserem Bemühen, ein guter Treuhänder zu sein, folgen wir Jesus Christus nach. Wir wollen eifrig seinen Willen tun, den er uns durch seine Lehren und sein Beispiel kundgetan hat. Von ganzem Herzen möchten wir den Mitgliedern der Kirche dafür danken, dass sie so großzügig spenden und wie Christus dienen. Als Jesaja davon sprach, dass man fasten, die Hungrigen speisen und die Nackten kleiden sollte, verhieß er in bewegenden Worten, wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Er fuhr fort, wenn du dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, wird der Herr dich immer führen. Du gleichst einer Quelle, deren Wasser niemals versiegt. Die Grundmauern aus der Zeit vergangener Generationen stellst du wieder her. Ich hoffe, dass jeder von uns allein und als Familie die Treuhandschaft überprüft, für die wir die Verantwortung tragen und über die wir Rechenschaft ablegen müssen. Ich bete, dass wir dabei erkennen, dass wir letztlich Gott Rechenschaft schuldig sind und dass wir das tun, wozu uns niemand zwingen kann. Ich bin dankbar, dass uns ein liebevoller, glaubenstreuer Prophet rät, für diejenigen da zu sein, die in Not sind und sie zu retten. Ich weiß, wenn wir seinen Rat beherzigen, sind wir dieser Verheißung des Herrn würdig. Und wer als Treuer, als Gerechter und als weiser Treuhänder befunden wird, der wird in die Freude seines Herrn eingehen und wird ewiges Leben ererben. Ich gebe Zeugnis von dieser heiligen Wahrheit im Namen Jesu Christi. Amen.
Als die Mission des Erretters auf Erden sich dem Ende zuneigte, erschien er seinen Aposteln als auferstandenes Wesen. An euch von der heranwachsenden Generation ergeht heute der gleiche Aufruf wie damals an sie. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am 6. April 1974 bestätigte die Kirche Präsident Spencer W. Kimball als neuen Propheten. Genau an diesem Tag erhielt ich meine Berufung, als Vollzeitmissionar nach Finnland zu gehen. Damals wusste ich nicht, dass Präsident Kimball gerade in dieser Woche eine historische Ansprache für die Generalautoritäten und Repräsentanten der Kirche gehalten hatte. Später erfuhr ich, dass er in dieser Ansprache auf prophetische Weise seine Vision erläuterte, wie wir als Kirche den Auftrag des Erlösers erfüllen können, zu allen Völkern zu gehen. Präsident Kimball forderte die Mitglieder der Kirche auf, größere Schritte zu machen und ihr Blickfeld zu erweitern. Er forderte jeden würdigen jungen Mann auf, sich vorzubereiten, ehrenhaft eine Vollzeitmission zu erfüllen. Er rief die Mitglieder in jedem Land auf, darauf hinzuarbeiten, ihre eigenen Missionare zu stellen und forderte fähige Männer auf, den 12 Aposteln dabei zu helfen, in die ganze Welt zu gehen und die Tore einer jeden Nation zu öffnen. Präsident Kimball erwähnte in seiner Ansprache von 1974 auch, dass es 3,3 Millionen Mitglieder der Kirche, 18.600 Vollzeitmissionare und 633 Pfähle gab. Er forderte uns auf, besser zu sein und bat uns, unseren Blick zu erweitern. Darauf begannen die Mitglieder der Kirche, regelmäßig in der Familie, in den Abendmahlsversammlungen und bei Pfahlkonferenzen dafür zu beten, dass den Führern der Nation das Herz erweicht werde und unseren Missionaren die Türen geöffnet werden. Die Mitglieder wurden sich ihrer Verantwortung mehr bewusst, anderen vom Evangelium zu erzählen. Unsere jungen Männer nahmen die Herausforderung an und bildeten ein großes Heer von Missionaren. Wir haben erlebt, wie Präsident Kimballs Vision sich allmählich verwirklichte. Als Missionar in Finnland erfuhr ich, dass die Frau meines Missionspräsidenten, Schwester Leah Mahoney, eine gebürtige Finnin war. Als junges Mädchen hatte sie im östlichen Teil Finnlands gewohnt, in einer Stadt namens Viipuri. Als der Zweite Weltkrieg über Finnland und andere Länder hereinbrach, verließ sie mit ihrer Familie ihr Zuhause. Viipuri wurde Teil der Sowjetunion und wurde in Viborg umbenannt. In den Zonenkonferenzen erzählte Schwester Mahoney uns von denen, die in Viipuri geblieben waren. Sie wünschte sich, dass ihnen das Evangelium gebracht werden würde. Nach Präsident Kimballs Aufforderung beteten wir gemeinsam dafür, dass den Führern dieses Landes das Herz erweicht werde, damit das Evangelium in der Sowjetunion verkündet werden könnte. Manchmal fuhren wir zur Grenze zwischen Finnland und der Sowjetunion. Wir sahen die Wachtürme und Zäune und fragten uns, wer wohl diese tapferen jungen Männer und Frauen sein würden und wann sie diese Grenze überschreiten und dem russischen Volk das Evangelium bringen würden. Ich muss gestehen, dass es damals unmöglich erschien. Vor 3 Jahren wurde unser Sohn Eric als Missionar in die Russland-Mission St. Petersburg berufen. In seinem ersten Brief nach Hause schrieb er in etwa: Liebe Mom, lieber Dad, ich bin jetzt in meiner ersten Stadt in Russland. Dad, du hast vielleicht schon davon gehört. Sie heißt Viborg, war aber früher finnisch und hieß Viipuri. Mir traten Tränen in die Augen, als ich begriff, dass Eric in genau der Stadt war, für die wir 32 Jahre zuvor gebetet hatten. Eric fand dort ein Gemeindehaus und einen Zweig treuer Heiliger vor. Er wohnte und diente an einem Ort, den zu betreten mir als junger Mann unmöglich erschienen war. Als wir damals dafür beteten, dass die Grenzen sich öffnen und die Missionare dorthin gehen würden, wusste ich nicht, dass ich für unseren Sohn betete. Ihr, die heranwachsende Generation, solltet vor allem wissen, dass unser Sohn Eric sich nicht bewusst war, dass er und seine Mitarbeiter die Antwort auf Gebete waren, die vor so vielen Jahren von Tausenden treuer Heiliger gesprochen worden waren. Ihr, die heranwachsende Generation, seid die Erfüllung der Prophezeiung, dass in unserer Zeit die Wahrheit Gottes vorwärts schreiten wird, unerschrocken, erhaben und unbeirrbar, bis sie jeden Kontinent durchdrungen, jeden Breitengrad erreicht, jedes Land überzogen hat und in jedem Ohr erklungen ist, bis die Pläne Gottes verwirklicht sind und der erhabene Jahwe sagt, das Werk ist getan. Seit Präsident Kimballs prophetischem Auftrag vor 35 Jahren ist die Zahl der Mitglieder auf 13,5 Millionen angewachsen. Es gibt jetzt 52.000 Missionare und mehr als 2.800 Zionspfähle. Wer sind die Arbeiter im Weinberg, die geholfen haben, dieses wunderbare Werk und Wunder zustande zu bringen? Ganz gewiss die Propheten und Apostel, die heute vor uns sitzen. Doch auch wunderbare Pfahlpräsidenten und Bischöfe, die so treu gedient haben. Es sind eure Eltern, Mütter, Väter und Tanten, Onkel, Brüder und Schwestern, die neben euch der heranwachsenden Generation von heute sitzen. Ganz entscheidend ist jedoch, dass wir in unserem Bemühen, das Evangelium zu allen Völkern zu bringen, gerade erst an der Oberfläche gekratzt haben. Und so liegt die Verantwortung nun auf der jungen Generation. Der Erlöser hat diesen Aufruf durch den heutigen Propheten, Präsident Thomas S. Monson, erneuert, als er verkündet hat: Unser Herr und Erlöser, der an der Spitze dieses großen weltweiten Missionarsheers steht, hat den Grundton für uns angestimmt. Nach seiner Auferstehung erschien er seinen 11 Jüngern. Er hätte ihnen jeden Ratschlag, eine beliebige Äußerung oder Warnung geben können. Doch was hat er gesagt? Es steht in Matthäus 28, Vers 19 und 20. Er sagte: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Weiter sagte Präsident Monson: Was für eine Verheißung! Wenn wir dieser heiligen Berufung und bindenden Vollmacht nachkommen, ist er alle Tage bei uns, bis zum Ende der Welt. Ich kann mir keine größere Verheißung vorstellen. Ende des Zitats. Im Buch Mormon sprach Jakob im Gleichnis vom edlen und vom wilden Ölbaum über unsere heutige Aufgabe. Darum gehe hin und rufe Knechte, auf dass wir eifrig mit aller Kraft im Weingarten arbeiten, damit wir den Weg bereiten, so dass ich abermals die natürliche Frucht hervorbringe, denn diese natürliche Frucht ist gut und die kostbarste vor allen anderen Früchten. Darum lass uns hingehen und mit aller Kraft dieses letzte Mal arbeiten, denn siehe, das Ende naht. Und dies ist das letzte Mal, dass ich meinen Weingarten beschneiden werde. An euch von der heranwachsenden Generation ergeht der Aufruf des Heilands. Er braucht würdige, vorbereitete und treue junge Männer und Frauen, die der Stimme des Propheten folgen, die hervortreten und es dem Erretter gleichtun und sagen: Hier bin ich, sende mich. Das ist so wichtig wie nie zuvor. Das Feld ist weiß wie nie zuvor. Ihr seid berufen, dieses letzte Mal zu gehen. Es gibt keine größere Aufgabe und kein größeres Werk als dies. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich verkünde und bezeuge feierlich, dass die Himmel offen sind, dass Gott nicht nur früher gesprochen hat, sondern auch heute spricht. Sein Sohn Jesus Christus lebt. Wie damals seine Apostel Petrus und Andreas fordert er auch euch auf: Folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Möget ihr so handeln, wie sie es taten, indem ihr eure Netze sofort liegen lasst und ihm nachfolgt. Ich bete darum, dass ihr, die heranwachsende Generation, für Wahrheit und Rechtschaffenheit einsteht und eure heilige Berufung, zu allen Völkern zu gehen, begreift. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam das Lied Hoffnung Israels, Nummer 170 im deutschen Gesangbuch. Im Anschluss daran sprechen Elder Dale G. Renland und Elder Michael T. Ringwood von den 70ern zu uns. Ihnen folgt Elder Joseph W. Citati von den 70ern. Nach Elder Citatis Worten hören wir von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel. Dies ist die 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Im Dezember 1967
wurde in Kapstadt die erste erfolgreiche Herztransplantation durchgeführt. Das erkrankte Herz des sterbenden Mannes wurde entfernt und stattdessen das gesunde Herz eines verstorbenen Spenders eingesetzt. Seitdem wurden weltweit mehr als 75.000 Herztransplantationen durchgeführt. Bei jeder Herztransplantation betrachtet der Körper des Empfängers das neue lebensrettende Organ als Fremdkörper und beginnt es anzugreifen. Ohne Gegenmaßnahmen ist die natürliche Reaktion des Körpers, das neue Herz abzustoßen, und dann stirbt der Empfänger. Medikamente können diese natürliche Reaktion unterdrücken, aber sie müssen täglich ganz penibel eingenommen werden. Außerdem muss der Zustand des neuen Herzens überwacht werden. Von Zeit zu Zeit wird auch eine Biopsie durchgeführt, bei der kleine Stücke des Herzmuskelgewebes entnommen und dann unter einem Mikroskop untersucht werden. Werden dabei Zeichen einer Abstoßung festgestellt, wird die Medikation angepasst. Wird die Abstoßungsreaktion rechtzeitig erkannt, kann der Tod verhindert werden. Überraschenderweise werden einige Patienten mit ihrem eingepflanzten Herzen unvorsichtig. Sie nehmen ihre Medikamente nicht so regelmäßig und unterziehen sich seltener als vorgesehen den notwendigen Nachuntersuchungen. Sie glauben, alles sei in Ordnung, weil sie sich gut fühlen. Allzu oft gefährdet diese kurzsichtige Einstellung die Patienten und verkürzt ihr Leben. Eine Herztransplantation kann das Leben eines Menschen, der sonst an Herzversagen sterben würde, um Jahre verlängern. Aber sie ist nicht die ultimative Operation, wie das Time Magazine sie 1967 nannte. Die ultimative Operation findet nicht physisch statt, sondern ist eine geistige, mächtige Wandlung des Herzens. Durch das Sühnopfer Jesu Christi und durch Gehorsam gegenüber den Gesetzen und heiligen Handlungen im Evangelium unterziehen wir uns dieser ultimativen Operation, nämlich der geistigen Wandlung des Herzens. Durch Übertretungen erkrankt unser geistiges Herz und verhärtet sich. Dadurch sind wir dem geistigen Tod unterworfen und von unserem himmlischen Vater getrennt. Der Herr beschreibt die Operation, die wir alle benötigen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Genau wie bei den Patienten mit einer Herztransplantation ist diese mächtige Wandlung unseres geistigen Herzens jedoch nur der Anfang. Umkehr, Taufe und Konfirmierung sind notwendig, reichen jedoch nicht aus. Wenn wir bis zum Ende ausharren wollen, müssen wir nämlich für ein geistig gewandeltes Herz genauso gut sorgen wie für ein Spenderherz, wenn nicht nur sogar noch besser. Nur wenn wir das tun, werden wir beim jüngsten Gericht schuldlos gehalten werden. Bis zum Ende auszuharren kann durchaus eine Herausforderung sein, denn der natürliche Mensch neigt dazu, das geistig gewandelte Herz abzustoßen und zuzulassen, dass es verhärtet. Kein Wunder, dass der Herr sagte, selbst diejenigen, die geheiligt sind, sollen auch Acht geben. Wir alle kennen Menschen, die diese mächtige Wandlung des Herzens erlebt haben, doch dann dem natürlichen Menschen nachgegeben haben. Sie wurden nachlässig in ihrer Gottesverehrung und Hingabe, ihr Herz verhärtete sich und dadurch setzten sie ihre ewige Erlösung aufs Spiel. Das Leben der Menschen, die durch die Predigten der Söhne Mosias bekehrt wurden, zeigt uns, wie man vermeiden kann, das machtvoll verwandelte geistige Herz abzustoßen. Wir lesen über sie, dass alle, die zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht wurden, durch das Predigen Ammons und seiner Brüder und sich zum Herrn bekehrten, niemals abfielen. Wie schafften sie es, bis zum Ende auszuharren? Wir wissen, sie zeichneten sich auch durch ihre Hingabe an Gott und auch an die Menschen aus, denn sie waren völlig ehrlich und untadelig in allem, und sie waren fest im Glauben an Christus, ja bis ans Ende. Ihre Hingabe an Gott spiegelt wahrscheinlich ihre Bereitschaft wider, Gott zu gefallen und ihn inbrünstig und mit Leidenschaft zu verehren. Ihre Hingabe an die Menschen lässt auf ihren brennenden Wunsch schließen, anderen zu helfen und ihnen zu dienen. Ihre völlige Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit zeigen, dass sie ihre Bündnisse treu hielten und keine Ausflüchte hinsichtlich ihrer Verpflichtung gegenüber Gott und den Menschen suchten. Außerdem wissen wir, dass sie ihre Kinder zu Hause im Evangelium unterwiesen. Weiterhin wissen wir, dass das Volk seine Kriegswaffen begrub und sich so von Versuchungen fernhielt. Bestimmt haben sie häufig überprüft, wie es um die geistig gewandelten Herzen stand. Sie sind nicht einfach davon ausgegangen, dass alles in Ordnung war. Weil sie, im übertragenen Sinn, ihr gewandeltes Herz untersuchten, konnten sie frühzeitig eine Verhärtung oder eine Abstoßung erkennen und diese behandeln. Alma der Jüngere stellt den Zeitgenossen des Volkes Ammon eine Reihe von Fragen, die sinnbildlich eine Biopsie des geistig gewandelten Herzens darstellen. Alma fragt, wenn ihr eine Herzenswandlung erlebt habt und wenn euch so zumute gewesen ist, als solltet ihr den Gesang der erlösenden Liebe singen, so frage ich euch, ist euch auch jetzt danach zumute? Weiter fragt er, ob sie demütig genug waren, frei von Stolz und Neid und freundlich gegenüber ihren Mitmenschen. Wenn wir Fragen wie diese ehrlich beantworten, dann können wir schon frühzeitig Abweichungen vom engen und schmalen Pfad korrigieren und unsere Bündnisse penibel einhalten. 1980 bezog ich mit meiner Familie eine Wohnung gegenüber von dem Krankenhaus, wo ich mein Praktikum absolvierte. Ich arbeitete jeden Tag, auch sonntags. Wenn ich am Sonntag um 14 Uhr Feierabend machte, konnte ich zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter zur Kirche fahren und die Versammlung besuchen, die um 14.30 Uhr begann. Eines Sonntags am Ende meines ersten Ausbildungsjahres war ich mir sicher, dass ich wohl wieder einmal um 14 Uhr fertig sein würde. Doch dann fiel mir ein, dass meine Frau und meine Tochter ohne mich wegfahren würden, wenn ich nur ein klein wenig länger im Krankenhaus bliebe. Leider muss ich sagen, dass ich genau das tat. Ich wartete bis 14.15 Uhr, ging langsam nach Hause und legte mich in der Hoffnung auf ein Nickerchen auf die Couch. Aber ich konnte nicht einschlafen. Ich war beunruhigt und besorgt. Ich war immer sehr gern in die Kirche gegangen. Ich fragte mich, wo das Feuer meines Zeugnisses und die Begeisterung, die ich sonst verspürte, an diesem Tag nur geblieben waren. Ich musste nicht lange nachdenken. Durch meinen Dienstplan war ich mit meinen Gebeten und dem Schriftstudium nachlässig geworden. Ich stand am Morgen auf, sprach mein Gebet und ging zur Arbeit. Oft ging der Tag in die Nacht und in den nächsten Tag über und erst spät am nächsten Abend kam ich wieder nach Hause. Ich war dann so müde, dass ich einschlief, ohne ein Gebet zu sprechen oder in den Heiligen Schriften zu lesen. Am nächsten Tag begann wieder alles von vorn. Das Problem war, dass ich das Grundlegende nicht tat, wodurch ich hätte verhindern können, dass mein machtvoll gewandeltes Herz zu Stein wurde. Ich stand von der Couch auf, kniete nieder und bat Gott um Vergebung. Ich versprach meinem Vater im Himmel, dass ich mich ändern würde. Am nächsten Tag nahm ich ein Buch Mormon mit ins Krankenhaus. An diesem Tag und seither, an allen folgenden Tagen, standen zwei Punkte auf meiner Aufgabenliste. Wenigstens morgens und abends beten und in den Heiligen Schriften lesen. Manchmal wurde es Mitternacht und dann suchte ich mir schnell einen ruhigen Ort, wo ich beten konnte. An manchen Tagen war mein Schriftstudium kurz. Ich versprach dem himmlischen Vater außerdem, dass ich immer versuchen würde, zur Kirche zu gehen. Auch dann, wenn ich einen Teil der Versammlung verpasste. Schon nach ein paar Wochen kehrte meine Begeisterung zurück und das Feuer meines Zeugnisses brannte wieder in mir. Ich versprach, dass ich, egal wie die Umstände sind, nie wieder in diese geistige Todesfalle tappen und nachlässig mit anscheinend kleinen Aufgaben sein und dadurch das, was von ewiger Natur ist, in Gefahr bringen würde. Um bis ans Ende auszuharren, müssen wir eifrig bemüht sein, Gottes Willen zu tun und ihn eifrig und mit Leidenschaft verehren. Das bedeutet, dass wir im Glauben an Jesus Christus stark bleiben müssen, indem wir beten, in den Heiligen Schriften studieren, jede Woche am Abendmahl teilnehmen und den Heiligen Geist als unseren ständigen Begleiter haben. Wir müssen aus eigenem Antrieb anderen helfen und dienen und ihnen vom Evangelium erzählen. Wir müssen in allem vollkommen rechtschaffen und ehrlich sein. Wir dürfen bei unseren Bündnissen mit Gott und den Verpflichtungen unseren Mitmenschen gegenüber keine Kompromisse eingehen, egal wie die Umstände sind. In unserer Familie müssen wir von Christus reden, uns über ihn freuen und von ihm predigen, damit unsere Kinder und auch wir selbst den Wunsch verspüren, das Sühnopfer in unserem Leben anzuwenden. Wir müssen Acht geben, welche Versuchungen uns leicht befallen und sie außer Reichweite bringen, weit fort. Zu guter Letzt müssen wir häufig eine Biopsie an unserem machtvoll gewandelten Herzen durchführen und frühzeitig allen Anzeichen von Verhärtung entgegenwirken. Bitte prüfen Sie den Zustand Ihres gewandelten Herzens. Entdecken Sie Abstoßungsreaktionen, weil der natürliche Mensch dazu neigt, nachlässig zu werden? Wenn dem so ist, dann suchen auch Sie einen Platz, wo Sie niederknien können. Denken Sie daran, dass mehr auf dem Spiel steht als Lebensjahre auf dieser Erde. Riskieren Sie nicht, die Früchte der ultimativen Operation einzubüßen. Ewige Errettung und Erhöhung. Ich weiß, dass Jesus der Messias ist und dass er lebt. Ich bitte darum, dass wir Glauben an ihn ausüben und mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Seit einigen Monaten fühle ich mich zu einer Schriftstelle in Helaman Kapitel 6 hingezogen. Und so sehen wir, dass der Herr anfing, seinen Geist über die Lamaniten auszugießen, weil sie so leicht und willig an seine Worte glaubten. Als ich diese Stelle bei meinem Schriftstudium las, dachte ich mehrere Wochen lang über sie nach. Ich fragte mich, ob ich es leicht fand, an das Wort Gottes zu glauben. Und warum fiel es diesen bekehrten Lamaniten wohl so leicht? Was hatte dazu geführt, dass ein hasserfülltes, ungläubiges Volk leicht und willig an das Wort Gottes glaubte? Wir erfahren etwas über den Grund für diese Wandlung. Im 62. Jahr der Regierung der Richter bekehrten sich in Zarahemla 8000 Lamaniten. Nephi und Lehi lehrten mit Macht und Vollmacht, und das, was sie sprechen sollten, wurde ihnen gegeben. 300 andere wurden durch ein wunderbares Erlebnis bekehrt, bei dem sie eine Stimme hörten, die ihnen bis tief in die Seele drang. Diese 300 wollten Nephi und Lehi, die im Gefängnis saßen, umbringen, aber sie begannen selbst Gott anzurufen, als Aminadab, ein früherer Nephit, sich erinnerte, dass sie beten müssten, bis sie Glauben an Christus hätten. Als die 300 dem Volk dienten und verkündeten, was sie gesehen und gehört hatten, bekehrten sich noch viel mehr Lamaniten zum Herrn. Später heißt es, dies alles war geschehen und die Lamaniten waren zum größeren Teil ein rechtschaffenes Volk geworden. Weil diese Lamaniten sich wahrhaft bekehrt hatten, legten sie schließlich ihren Hass auf die Lamaniten ab. Sie waren fest und beständig im Glauben, hielten die Gebote, wandelten voller Wahrheit und Untadeligkeit und nahmen an Gottes Erkenntnis zu. Am meisten hat mich beeindruckt, dass sie so leicht und willig an das Wort Gottes glaubten. Deshalb hatten sie den Geist in reichem Maß bei sich und konnten im Glauben bis ans Ende ausharren. Leider wurde im selben Zeitraum der größere Teil der Nephiten verstockt und reuelos und äußerst schlecht. Bei den Nephiten ereignete sich das Gegenteil von dem, was bei den Lamaniten geschah. Ihre Herzenshärte führte dazu, dass der Geist sich zurückzog, während der Geist über die Lamaniten ausgegossen wurde, weil ihr Herz so sanft war. Als ich überlegte, wie es wohl zu dieser Wandlung gekommen war, erkannte ich, dass man dann leicht und willig an das Wort Gottes glauben kann, wenn man ein sanftes Herz hat, wenn man im Herzen empfänglich für den Heiligen Geist ist, wenn man von Herzen lieben kann, wenn man von Herzen heilige Bündnisse schließen und halten will, wenn man ein sanftes Herz hat und so die Macht des Sühnopfers Christi spüren kann. So leicht zu glauben lernt man am Beispiel anderer, denen es so leicht fällt, zu glauben wie Nephi und Lehi. Ihr Vater Helaman nannte sie Nephi und Lehi, um sie an den Glauben ihrer Väter zu erinnern. Genauso tragen viele von uns in ihrem Namen das Vermächtnis gläubiger Vorfahren, deren Herz sanft war und denen es leicht fiel, das Wort Gottes zu glauben. Einige von ihnen waren wie mein Ururgroßvater Ephraim K. Hanks. Als er feststellte, dass sein älterer Bruder mit den Mormonen gegangen war, wollte er ihn nach Hause zurückholen. Es überrascht nicht, dass Ephraim nach Nauvoo zog und sich taufen ließ, kurz nachdem er gehört hatte, wie sein Bruder Zeugnis von Joseph Smith und dem wiederhergestellten Evangelium gab. Wir lernen auch von anderen, wie wir dahin kommen können, leicht und willig zu glauben. Nephi, der Sohn Lehis, ist ein solches Beispiel. Als er hörte, was sein Vater verkündete, rief er zuerst den Herrn an, bis sein Herz erweicht war, so dass er seinem Vater glaubte. Der Herr sagte unmittelbar zu Nephi, gesegnet bist du, Nephi, deines Glaubens wegen, denn du hast mich eifrig mit demütigem Herzen gesucht. Nephi erklärt, wie wichtig Wunsch und Eifer beim Halten der Gebote und beim Gebet zu Gott sind, damit es uns leicht fällt zu sagen, ich will hingehen und tun. Von Enos lernen wir, wie bedeutsam es ist, die Worte Gottes tief in unser Herz dringen zu lassen. Wir werden dann leicht glauben, wenn das Wort Gottes in unser Herz eingeprägt ist. Am Beispiel von Lamonis Vater erkennen wir, wie wichtig es ist, ein sanftes Herz zu haben, das gewillt ist, sich zu wandeln. Lamonis Vater war bereit, Ammon im Austausch für sein Leben die Hälfte seines Reiches zu geben. Als Ammon bat, dass Lamoni in seinem eigenen Reich Gott anbeten dürfe, war der König wegen der Großmut und der Erhabenheit in Ammons Worten innerlich beunruhigt. Als Aaron kam, um den König zu lehren, hatte sich dessen Herz gewandelt und er konnte leicht glauben, denn er sagte zu Aaron, siehe, ich will glauben. Dann sagte er, er sei bereit, alles herzugeben, was er besaß, ja sogar sein Königreich, um Freude im Herrn zu erlangen. Als er zum ersten Mal betete, sagte er, ich werde alle meine Sünden aufgeben, um dich zu erkennen. Dem Wort Gottes leicht und willig glauben, kann man durch Umkehr und Gehorsam. Wenn wir unser eigenes Leben betrachten, werden wir Zeitabschnitte erkennen, in denen wir es leichter fanden, das Wort Gottes zu glauben. Zeiten, in denen wir Veränderungen erleben, wie die Heirat oder Geburt eines Kindes. Zeiten, in denen man in einer neuen Berufung oder auf Mission dient. Zeiten mit einem großartigen Bischof, Jugendführer oder Seminarlehrer. Zeiten der Prüfung. Zeiten, in denen wir wachsen, weil wir zum ersten Mal vom Evangelium hören. Der bedeutsamste Zeitabschnitt ist vielleicht die Kindheit. Als Kind fiel es mir leicht, das Wort Gottes zu glauben. Kein Wunder, dass wir aufgefordert werden, wie kleine Kinder zu werden, wenn wir ewiges Leben ererben wollen. Kein Wunder, dass wir dazu angehalten werden, unsere Kinder in Licht und Wahrheit aufzuziehen. Wenn sie ähnlich sind wie ich, werden sie feststellen, dass es in diesen Zeiten nicht die Umstände waren, die dazu führten, leicht und willig zu glauben, sondern der feste Vorsatz, nach dem Evangelium zu leben. Sie waren öfter auf den Knien und versenkten sich häufiger in die Heiligen Schriften. Es fiel ihnen leichter, zum Familienabend und Gebet zusammenzukommen, in der Kirche zu sein und Gott im Tempel zu verehren, den Zehnten und die übrigen Spenden zu zahlen. Wenn man täglich nach dem Evangelium lebt, wird das Herz tatsächlich so sanft, wie es nötig ist, um leicht und willig an das Wort Gottes zu glauben. Ich weiß, dass die Worte der Propheten und Apostel bei dieser Konferenz, wenn wir sie befolgen, dazu führen, dass wir das Wort Gottes leicht und willig glauben. Wir sind aufgefordert worden, den Herrn im Tempel anzubeten, die Familie durch Familiengebet, Schriftstudium und Familienabend zu stärken, in Priestertums- und Kirchenberufung eifrig zu dienen, den Zehnten und die übrigen Spenden zu zahlen, um Führung zu beten und so zu leben, dass wir des Heiligen Geistes würdig sind. Oft sind wir wie Naaman, der aussätzige Syrer, der zum Propheten geschickt wurde, um wieder rein zu werden. Als Elisha einen Boten sandte, der Naaman anwies, 7-mal im Jordan unterzutauchen, ging der Syrer ärgerlich fort. Glücklicherweise sagte sein Diener, wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun. Wie viel mehr jetzt, da er zu dir nur gesagt hat, wasch dich und du wirst rein. Wir werden leicht und willig glauben, wenn wir die scheinbar unbedeutenden Dinge tun, die uns immer wieder nahegebracht wurden. Gehorsam bringt ein sanftes Herz hervor, sodass wir leicht an das Wort Gottes glauben können. Ich bezeuge, wenn wir leicht glauben, wird der Geist über uns ausgegossen werden. Wie leicht und willig wir glauben, können wir jede Woche testen, wenn wir die Abendmahlversammlung besuchen. Dort erneuern wir Bündnisse, indem wir unsere Bereitschaft ausdrücken, den Namen Christi auf uns zu nehmen, immer an ihn zu denken und seine Gebote zu halten. Während wir in der Abendmahlversammlung sitzen, sollte es uns leicht fallen, diese Bündnisse einzugehen und durch den Heiligen Geist zuzuhören und zu lernen. Ich sehne mich danach, dass der Geist des Herrn über mich ausgegossen wird, weil ich seinen Worten leicht und willig glaube. Diese Schriftstelle hat mein Pflichtgefühl gegenüber Gott geweckt, dass ich demütig und fügsam sein soll, leicht zu bewegen, voller Geduld, zu allen Zeiten eifrig im Halten der Gebote und immer Gott Dank zurückgeben soll. Mögen wir es immer leicht finden, seinem Wort zu glauben. Möge es ihnen so wie mir immer leicht fallen zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er ist unser Hirte, und diejenigen, die leicht und willig glauben, werden seine Stimme kennen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor ein paar Wochen standen Elder Melvin Perkins aus Alaska und ich am Rednerpult vor einer Gemeinde im Pfahl Vancouver in Kanada. Bewegt bat er die Heiligen, über das, was sie da vor sich sahen, nachzudenken. Ein Nachkomme der Handkarrenpioniere und ein Bekehrter der Kirche aus einem weit entfernten afrikanischen Land dienen dem Herrn Seite an Seite. Von den bescheidenen Anfängen in Fayette im Staate New York vor 180 Jahren ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage zu einer Religion geworden, die die ganze Welt umspannt. Ich stehe hier als Zeuge für dieses wunderbare Werk. Ich bete darum, dass der Geist des Herrn mit Ihnen und mit mir ist, wenn ich nun ein paar Worte an Sie richte. Ich bin dankbar, dass wir in dieser letzten Evangeliumszeit die Schlüssel der Offenbarung haben. Da seit der Wiederherstellung lebende Propheten diese Schlüssel ausüben, können die Kinder Gottes hier auf Erden seinen Plan des Glücklichseins besser verstehen als jemals zuvor. Die Liebe unseres Vaters im Himmel ist deutlich geworden, da es nun für alle Lebenden und Verstorbenen aus jedem Land möglich ist, sowohl jetzt als auch in Zukunft in seiner Gegenwart erhöht zu werden, wenn sie sich dafür entscheiden. Die Anforderungen sind für alle dieselben. Und auch der Segen ist für alle derselbe. Gott hat immer wieder betont, dass er nicht auf die Person sieht. Das Evangelium hat sich auf der Erde so verbreitet, dass sich Gottes Absicht, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen, erfüllt. Nach dem Fall schlossen unsere Stammeltern Adam und Eva für ihre Errettung einen ewigen Bund mit Gott. Als Adams Kinder sich vermehrten, bildeten sich zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die von Henoch angeführt wurde, hielt den Bund so eifrig, dass sie nicht länger auf der Erde verweilen konnte. Also holte der Herr sie zu sich. Die zweite Gruppe hingegen wurde so schlecht, dass das Strafgericht Gottes über sie kam. Die Flut verschlang sie und nur die Familie von Noah, einem rechtschaffenen Nachkommen Henochs, wurde verschont. Gott schloss mit Noah einen Bund und versprach ihm außerdem, dass die Erde nie mehr durch eine Flut zerstört werden würde. Als Noahs Familie sich jedoch wieder vermehrte, wurden viele sehr schlecht. Ihr Stolz führte dazu, dass sie den Turm zu Babel bauten. Gott ließ das Strafgericht des Himmels über sie kommen. Er verwirrte ihre Sprache, und sie wurden über die Erde zerstreut. Nur einige wenige, die gehorsam waren, wurden bewahrt. Unter ihnen war Jareds Bruder, ein Mann von großem Glauben, der den Herrn inständig anflehte, die rechtschaffenen Jarediten zu verschonen. Der Herr führte sie nach Amerika und verhieß ihnen, sie würden, wenn sie ihm dienten, frei sein von Knechtschaft und von Gefangenschaft und von allen anderen Nationen unter dem Himmel. Die Nephiten wurden später auch auf denselben Kontinent geführt. Am Ende wurden sowohl die Jarediten als auch die Nephiten vollständig vernichtet, da sie nicht glaubenstreu waren. Ein weiterer Mann mit großem Glauben, der bewahrt wurde, war Abraham, ein Nachfahre Noahs, der nach Kanaan geführt wurde. Gott schloss einen Bund mit Abraham und verhieß ihm außerdem, seine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel zu machen und dass mit seinen Nachkommen alle Völker der Erde gesegnet sein sollen. Die Völker in dieser Verheißung waren die Nachfahren Noahs, die nach dem Turmbau zu Babel zerstreut worden waren und die man als die anderen bezeichnet. Gott erneuerte seinen Bund mit Abrahams Sohn Isaak und seinem Enkelsohn Jakob, der später Israel wurde. Da die Nachfahren Israels die Bedingungen des Bundes nicht einhalten konnten, wurde er zur Zeit Moses geändert. Ein geringerer Bund wurde eingeführt und bestand unter den Kindern Israels weiter, bis Christus während seines irdischen Wirkens die Fülle des Evangeliums wiederherstellte. Nach seiner Auferstehung verkündete der Erretter, es sei nun an der Zeit, den anderen das Evangelium zu bringen. Er hatte bereits in dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg deutlich gemacht, dass die Nationen der anderen der Reihe nach aufgesucht und eingeladen werden würden. Die Segnungen jedoch würden dieselben sein, ungeachtet der Reihenfolge, in der man sie einladen würde. Nach der Himmelfahrt Christi hatte der präsidierende Apostel Petrus, ein Nachkomme Israels, die Schlüssel des Priestertums inne und leitete durch sie die Kirche. Es ist bemerkenswert, dass der Erretter zwar bereits den Auftrag erteilt hatte, Petrus jedoch den ersten Nichtjuden Cornelius erst taufte, nachdem er diesbezüglich eine besondere Offenbarung empfangen hatte. Das Wirken unter den anderen wurde durch den Märtyrertod des Petrus und den der anderen Apostel unterbrochen. Danach wurden die Schlüssel des Priestertums von der Erde genommen. Es folgte eine lange Zeit des Abfalls vom Glauben. Die Schlüssel wurden Joseph Smith im Jahre 1829 von den auferstandenen Aposteln Petrus, Jakobus und Johannes übertragen, kurz bevor die Kirche gegründet wurde. Das Evangelium in seiner Fülle war nun wieder auf der Erde und wurde unter den Nationen der anderen als der neue und immerwährende Bund verbreitet. Durch den Propheten Joseph Smith offenbarte der Herr, es sei entscheidend für die Reihenfolge, in der die anderen eingeladen werden, am Evangelium teilzuhaben, wie sehr sie das Königreich Gottes, wie es jetzt zum letzten Mal auf der Erde errichtet wurde, geistig und zeitlich aufrichten können. Als die wiederhergestellte Kirche also auf der Erde gegründet wurde, suchten die Propheten den Willen Gottes, wie man das Evangelium unter allen Völkern verbreiten könne, und befolgten ihn. Ich habe die Zeit kommen sehen, die der Prophet Zenos im Gleichnis vom Ölbaum vorhergesehen hat. Die Rechtschaffenen unter allen Völkern der Erde haben Anteil an dem Bund, den Gott einst mit Israel geschlossen hat. Ich habe die gute Frucht des Evangeliums in meiner Heimat Afrika heranreifen sehen. Nach nur 30 Jahren gibt es dort 300.000 Mitglieder. In den Lehren und Grundsätzen des wiederhergestellten Evangeliums finden viele einen sicheren Anker für ihren Glauben. Familien, die ihr Heimatdorf verließen, um in der Stadt eine bessere Zukunft zu finden, haben einen neuen Weg entdeckt, wie sie ihre feste Familientradition aufrechterhalten können, die in der Zeit der Globalisierung immer stärker angegriffen wird. Der Geist des Herrn hat einen starken Einfluss auf diese Menschen. In den Familien entwickelt sich eine neue celestiale Kultur, die sie nähren, indem sie den Rat des lebendigen Propheten beherzigen, täglich zu beten und in den Schriften zu studieren und einmal in der Woche zum Familienabend zusammenzukommen. Dadurch sind viele in der Lage, sich der Fesseln der Tradition zu entledigen, die ihre Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen. Das habe ich sogar persönlich erlebt, denn drei meiner Kinder haben vor kurzem im Tempel geheiratet, und zwar ohne die Belastung durch eine Mitgift, ein traditioneller Brauch, der viele junge Leute dazu zwingt, ohne Trauschein zusammenzuleben. Die Möglichkeit, in einem der drei Tempel zu heiraten, die sich in Accra in Ghana, in Aba in Nigeria und in Johannesburg in Südafrika befinden, trägt dazu bei, dass neue Hoffnung in die heilige Institution Ehe geweckt wird. Ich gebe Zeugnis vom Erretter Jesus Christus, der uns das Evangelium gegeben hat und uns die Erhöhung verheißt. Ich gebe Zeugnis von unserem lebenden Propheten Thomas S. Monson, durch den wir fortwährend vom Erretter geführt werden, damit alle errettet werden können. Salvation to all. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Während des Zweiten Weltkriegs bewarb sich Präsident James E. Faust, damals ein junger Soldat der US-Armee, für die Offiziersschule. Er erschien vor einer Auswahlkommission, die laut seiner Beschreibung aus hartgesottenen Berufssoldaten bestand. Nach einer Weile wandten sich die Fragen der Kommission religiösen Belangen zu. Die letzte Frage lautete: Sollte der Sittenkodex in Kriegszeiten nicht etwas gelockert werden, rechtfertigt die Belastung, der die Männer auf dem Schlachtfeld ausgesetzt sind, nicht, dass sie manches tun, was sie unter normalen Umständen zu Hause nicht tun würden? Präsident James E. Faust berichtet: Mir wurde klar, dass ich hier die Chance hatte, vielleicht ein paar Punkte zu sammeln und tolerant zu erscheinen. Ich wusste ganz genau, dass die Männer, die mir diese Frage stellten, nicht nach den Maßstäben lebten, die mir vermittelt worden waren. Der Gedanke durchzuckte mich, dass ich vielleicht sagen könnte, ich hätte meine eigenen Ansichten, wolle sie aber niemandem aufdrängen. Doch vor meinem geistigen Auge schienen die Gesichter der vielen Menschen aufzublitzen, die ich als Missionar über das Gesetz der Keuschheit unterrichtet hatte. Schließlich sagte ich nur, ich glaube nicht, dass es eine Doppelmoral geben darf. Als ich aus der Anhörung ging, hatte ich mich bereits mit der Tatsache abgefunden, dass die Antworten, die ich gegeben hatte, Missfallen erregt hatten und dass man mich bestimmt ziemlich weit unten einstufen würde. Ein paar Tage später, als die Punkte bekannt gegeben wurden, hatte ich zu meiner Verwunderung bestanden. Ich war in der ersten Gruppe, die für die Offiziersschule angenommen wurde. Präsident Faust erkannte, dass dies einer der entscheidenden Wendepunkte in seinem Leben war und dass wir alle von Gott die Gabe der sittlichen Selbstständigkeit erhalten haben, das Recht, Entscheidungen zu treffen und die Pflicht, die Verantwortung für diese Entscheidungen zu tragen. Er verstand und demonstrierte auch, dass sittliche Selbstständigkeit von moralischer Disziplin begleitet werden muss, wenn etwas Gutes dabei herauskommen soll. Mit moralischer Disziplin meine ich Selbstdisziplin, die auf moralischen Grundsätzen beruht. Moralische Disziplin bedeutet, dass man beständig so von seiner Entscheidungsfreiheit Gebrauch macht, dass man das Rechte wählt, einfach weil es richtig ist, auch wenn es einem schwerfällt. Diese Disziplin lehnt ein ich-bezogenes Leben zugunsten der Entwicklung eines Charakters ab, der Achtung verdient und durch christliches Dienen wahre Größe zeigt. Im Englischen haben Disziplin und Jünger denselben Wortstamm, was auf die Tatsache hinweist, dass Einklang mit dem Beispiel und den Lehren Jesu Christi die ideale Form der Disziplin ist, die, gepaart mit Gottes Gnade, jemanden zu einem tugendhaften und moralisch vortrefflichen Menschen macht. Die moralische Disziplin Jesu selbst gründete sich darauf, dass er dem Vater nachfolgte. Seinen Jüngern erklärte er: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen. Nach eben diesem Muster gründet sich unsere moralische Disziplin auf Treue und Ergebenheit gegenüber dem Vater und dem Sohn. Das Evangelium Jesu Christi sorgt für die moralische Sicherheit, auf der moralische Disziplin beruht. Viele von uns leben in einer Gesellschaft, die es schon seit mehr als einer Generation versäumt hat, zu moralischer Disziplin anzuhalten. Es wurde verbreitet, dass Wahrheit relativ sei und jeder für sich entscheide, was richtig ist. Begriffe wie Sünde und falsch wurden als Werturteile missbilligt. Der Herr beschrieb dies so: Jedermann wandelt auf seinem eigenen Weg und nach dem Abbild seines eigenen Gottes. Die Folge war, dass die Selbstdisziplin schwand und die Gesellschaft jetzt darauf angewiesen ist, Ordnung und Rücksichtnahme mit Gewalt durchzusetzen. Ein Mangel an Selbstbeherrschung des Einzelnen begünstigt die Fremdbeherrschung durch den Staat. Ein Kolumnist stellte fest, Kavaliersmanieren zum Beispiel schützten einst die Frauen vor ungehobeltem Verhalten. Heutzutage verlangt man Gesetze gegen sexuelle Belästigung, um Grobheiten Einhalt zu gebieten. Polizisten und Gesetze können aber Bräuche, Traditionen und moralische Werte als Mittel zur Regelung menschlichen Verhaltens niemals ersetzen. Bestenfalls stellen Polizei und Strafjustiz die letzte Verteidigungslinie einer zivilisierten Gesellschaft dar. Dass wir zunehmend auf Gesetze zur Verhaltensregelung bauen, zeigt an, wie unzivilisiert wir bereits geworden sind. In den meisten Teilen der Welt herrscht eine ausgedehnte, verheerende Rezession. Sie hatte eine Vielzahl von Auslösern, aber eine der Hauptursachen war eine weit verbreitete Unehrlichkeit und Skrupellosigkeit, vor allem an den amerikanischen Immobilien- und Finanzmärkten. Gegenmaßnahmen konzentrieren sich bis heute darauf, mehr und strengere Vorschriften zu erlassen. Vielleicht bringt das einige von gewissenlosem Verhalten ab, aber andere werden einfach nur kreativer darin werden, Gesetze zu umgehen. Es kann nie genug Regeln geben, die so detailliert sind, dass jede Möglichkeit vorgesehen ist und abgedeckt wird. Und selbst wenn es so wäre, wäre die Durchsetzung unbezahlbar und mühsam. Dieser Lösungsansatz führt zu weniger Freiheit für alle. Um es mit den denkwürdigen Worten des Bischofs Fulton J. Sheen zu sagen, wir wollten das Joch Christi nicht auf uns nehmen, deshalb müssen wir jetzt unter dem Joch Cäsars zittern. Letztendlich ist es nur ein innerer moralischer Kompass in jedem Einzelnen, womit die Grundursachen und auch die Symptome des gesellschaftlichen Zerfalls wirksam beseitigt werden können. Eine Gesellschaft wird vergebens um das Gemeinwohl kämpfen, wenn sie nicht Sünde als Sünde verurteilt und moralische Disziplin nicht ihren Platz in der Ruhmeshalle bürgerlicher Tugenden einnimmt. Moralische Disziplin lernt man zu Hause. Wir haben es zwar nicht in der Hand, was ein anderer macht oder nicht macht, aber die Heiligen der letzten Tage können gewiss zu denjenigen gehören, die Tugend selbst vorleben und sie der heranwachsenden Generation einprägen. Denken Sie an die jungen Männer aus der Geschichte des Buches Mormon, die entscheidend zum Sieg der Nephiten in dem langen Krieg von 66 bis 60 vor Christus beitrugen, die Söhne des Volkes Ammon. Ihr Charakter und ihre Disziplin wurden so beschrieben. Es waren Männer, die zu allen Zeiten und in allem, was ihnen anvertraut war, treu waren. Ja, es waren Männer der Wahrheit und Ernsthaftigkeit, denn man hatte sie gelehrt, die Gebote Gottes zu halten und untadelig vor ihm zu wandeln. Nun hatten sie noch niemals gekämpft, und doch fürchteten sie den Tod nicht. Und sie dachten mehr an die Freiheit ihrer Väter als an ihr eigenes Leben. Ja, ihre Mütter hatten sie gelehrt, dass wenn sie nicht zweifelten, Gott sie befreien werde. Solcher Art nun ist der Glaube derjenigen, von denen ich gesprochen habe. Sie sind jung, und ihr Sinn ist standhaft, und sie setzen ihr Vertrauen beständig in Gott. Hier finden wir einen Maßstab dafür, was bei uns zu Hause und in der Kirche geschehen soll. Was wir lehren, muss sich auf unseren Glauben stützen und in erster Linie darauf abzielen, der heranwachsenden Generation den Glauben an Gott nahezubringen. Wir müssen verkünden, wie notwendig es ist, die Gebote Gottes zu halten und in Ernsthaftigkeit, untadelig oder anders gesagt ehrfürchtig vor ihm zu wandeln. Jeder muss davon überzeugt werden, dass es weitaus wertvoller ist, für das Wohlergehen und das Glück anderer zu arbeiten und Opfer zu bringen, als die eigene Bequemlichkeit und den eigenen Besitz zur obersten Priorität zu erheben. Dazu gehört mehr, als nur gelegentlich auf den einen oder anderen Grundsatz des Evangeliums hinzuweisen. Man muss ständig lehren, vor allem durch das eigene Beispiel. Präsident Henry B. Eyring beschrieb die Vision, die wir verwirklichen wollen. Ich zitiere, das reine Evangelium Jesu Christi muss unseren Kindern durch die Macht des Heiligen Geistes ins Herz dringen. Es reicht nicht aus, wenn sie ein geistiges Zeugnis von der Wahrheit erhalten haben und sich Gutes für später wünschen. Es reicht nicht aus, wenn sie auf Reinigung und Stärkung irgendwann in der Zukunft hoffen. Unser Ziel muss sein, dass sie sich wahrhaftig zum wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi bekehren, solange sie in unserer Obhut sind. Dann werden sie Kraft aus dem schöpfen, was sie sind, und nicht nur aus dem, was sie wissen. Sie werden zu Jüngern Christi werden. Zitat Ende. Ich habe einige Eltern sagen hören, dass sie ihren Kindern das Evangelium nicht aufzwingen wollen, sondern diese selbst entscheiden lassen wollen, was sie glauben und wem sie folgen wollen. Diese Eltern meinen, dass sie es ihren Kindern auf diese Weise ermöglichen, Entscheidungsfreiheit auszuüben. Sie vergessen dabei, dass der intelligente Gebrauch der Entscheidungsfreiheit eine Kenntnis der Wahrheit voraussetzt, dass man weiß, wie etwas ist. Ohne diese Kenntnis kann man von den jungen Menschen wohl kaum erwarten, dass sie die Alternativen, die sich ihnen bieten, verstehen und beurteilen können. Eltern sollten bedenken, wie der Widersacher an ihre Kinder herantritt. Er und seine Anhänger werben nicht für Objektivität, sondern verfechten energisch und in allen Medien Sünde und Selbstsucht. Wer sich um eine Neutralität gegenüber dem Evangelium bemüht, lehnt in Wirklichkeit die Existenz Gottes und seiner Autorität ab. Wir müssen aber ihn und seine Allwissenheit anerkennen, wenn wir wollen, dass unsere Kinder die Entscheidungen des Lebens klar abwägen und selbstständig denken können. Sie sollen doch nicht aus trauriger Erfahrung lernen müssen, dass schlecht zu sein noch nie glücklich gemacht hat. Ich kann Ihnen ein einfaches Beispiel aus meinem Leben erzählen, was Eltern tun können. Als ich etwa 5 oder 6 Jahre alt war, wohnten wir gegenüber einem kleinen Lebensmittelgeschäft. Einmal forderten mich 2 andere Jungen auf, mit ihnen in den Laden zu gehen. Als wir begierig die zum Kauf angebotenen Süßigkeiten betrachteten, griff der ältere Junge plötzlich nach einem Schokoriegel und steckte ihn in seine Tasche. Er drängte den anderen Jungen und mich, es ihm nachzumachen, und nach anfänglichem Zögern gaben wir nach. Dann verließen wir schnell den Laden und rannten in verschiedene Richtungen davon. Ich fand zu Hause ein Versteck und riss die Verpackung auf. Meine Mutter entdeckte mich mit meinem verräterisch schokoladenverschmierten Gesicht und begleitete mich zurück zum Lebensmittelgeschäft. Als wir die Straße überquerten, war ich sicher, dass ich lebenslänglich ins Gefängnis muss. Unter Schluchzen und Tränen entschuldigte ich mich bei dem Ladeninhaber und bezahlte ihm den Schokoriegel mit einem 10-Cent-Stück, das meine Mutter mir geliehen hatte und das ich mir später verdienen musste. Die Liebe und Disziplin meiner Mutter setzten meiner kriminellen Laufbahn ein jähes und frühes Ende. Wir alle erleiden Versuchungen. Dem Erlöser ging es ebenso. Doch er schenkte ihnen keine Beachtung. Gleichermaßen müssen auch wir nicht einfach nachgeben, bloß weil eine Versuchung auftaucht. Vielleicht wollen wir nachgeben, aber wir müssen es nicht. Eine junge Frau, die sich verpflichtet hatte, das Gesetz der Keuschheit zu halten, wurde von einer skeptischen Freundin gefragt, wie es denn möglich sei, dass sie noch nie mit jemandem geschlafen habe. Willst du etwa nicht, wollte die Freundin wissen. Die junge Frau meinte dazu, die Frage fesselte mich, weil sie so abwegig war. Wollen allein ist wohl kaum der richtige Maßstab für moralisches Verhalten. In einigen Fällen kann Versuchung besonders machtvoll sein, wenn sie nämlich potenziell oder tatsächlich Abhängigkeit in sich birgt. Ich bin froh, dass die Kirche einer zunehmenden Anzahl von Menschen therapeutische Hilfe unterschiedlicher Art dafür anbieten kann, Abhängigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. Aber auch wenn eine Therapie den Willen eines Menschen stärken kann, ersetzen kann sie ihn nicht. Es gehört immer auch Disziplin dazu. Moralische Disziplin, die sich auf den Glauben an Gott Vater und den Sohn gründet und auf den Glauben daran, was wir dank ihrer durch die sühnende Gnade Jesu Christi erreichen können. Um es in Petrus' Worten zu sagen, der Herr kann die Frommen aus der Prüfung retten. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Zukunft der Vergangenheit gleichen wird, dass die Gegebenheiten und Strukturen, auf die wir uns bis heute in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verlassen haben, so bleiben werden wie bisher. Vielleicht hat unsere moralische Disziplin, wenn wir sie kultivieren, guten Einfluss auf andere und inspiriert sie dazu, den gleichen Kurs zu verfolgen. Dadurch mögen wir Einfluss auf künftige Trends und Ereignisse nehmen. Zumindest wird moralische Disziplin uns enorm beim Umgang mit allen erdenklichen Belastungen und Herausforderungen helfen, die in einer zerfallenden Gesellschaft auf uns zukommen können. Wir haben während dieser Konferenz wohlüberlegte und inspirierte Botschaften gehört und Präsident Thomas S. Monson wird gleich seine Abschlussworte an uns richten. Wenn wir gebetsvoll darüber nachdenken, was wir gelernt und erneut gelernt haben, wird der Geist sicher zusätzliches Licht auf das werfen, was für jeden Einzelnen von uns besonders belangreich ist. Wir werden gestärkt werden in der moralischen Disziplin, die wir brauchen, um untadelig vor dem Herrn zu wandeln und mit ihm und dem Vater eins zu sein. Ich bin mit den führenden Brüdern und mit Ihnen, meine Brüder und Schwestern, Zeuge dafür, dass Gott unser Vater ist und dass sein Sohn Jesus Christus unser Erlöser ist. Ihr Gesetz ist unveränderlich. Ihre Wahrheit währt für immer und ihre Liebe ist unendlich. Im Namen Jesu Christi. Amen. Zum Schluss dieser Konferenz danken wir dem Tabernakelchor, dem gemischten Gemeindechor aus Pfählen in Bountiful und Farmington in Utah und dem Chor von Trägern des aaronischen Priestertums aus Pfählen in West Jordan in Utah, sowie ihren Dirigenten und Organisten für die schöne und inspirierende Musik. Wir danken auch allen, die auf irgendeine Weise bei dieser Konferenz mitgewirkt haben. Der Schlusssprecher, Brüder und Schwestern, in dieser Versammlung und in dieser Konferenz ist unser geliebter Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach seinen Worten singt der Chor: Herr, wir flehen um deinen Segen. Nach dem Lied spricht Elder W. Douglas Shumway, der gestern als Mitglied der 70er entlassen wurde, das Schlussgebet. Die Konferenz wird dann vertagt. Präsident Thomas S. Monson.
My heart is full.
Mein Herz geht mir über. Nun am Ende dieser Konferenz. Wir wurden in reichem Maße belehrt und geistig erbaut, als wir die Botschaften hörten, die vorgetragen wurden, und die Zeugnisse, die gegeben wurden. Wir bedanken uns bei jedem, der mitgewirkt hat, auch bei den Brüdern, die gebetet haben. Die Musik war wieder hervorragend. Ich möchte von Herzen all denen danken, die bereit waren, uns an ihren Talenten teilhaben zu lassen. Es hat uns berührt und inspiriert. Die herrliche Musik, die sie hervorbringen, ist eine Bereicherung für jede Konferenzversammlung. Denken Sie daran, dass die Botschaften, die wir bei der Konferenz gehört haben, in der November-Ausgabe der Zeitschriften Ansein und Liahona erscheinen. Wenn wir sie lesen und uns damit befassen, werden wir noch mehr lernen und inspiriert werden. Mögen wir die Wahrheiten, die wir daraus entnehmen, zu einem Teil des täglichen Lebens machen. Wir bedanken uns herzlich bei den Brüdern, die bei der Konferenz entlassen wurden. Sie haben ihre Aufgaben gut erfüllt und einen wichtigen Beitrag zum Werk des Herrn geleistet. Sie waren mit Leib und Seele bei der Sache. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen. Wir leben in einer Zeit, in der viele in der Welt den sicheren Hafen verlassen, in dem man sich befindet, wenn man die Gebote befolgt. Heutzutage herrscht Freizügigkeit und in der Gesellschaft ist es ganz normal, Gottes Gesetze zu missachten und zu übertreten. Wir müssen häufig gegen den Strom schwimmen. Und manchmal haben wir den Eindruck, dass der Strom uns mitreißen könnte. Da kommen mir die Worte des Herrn in den Sinn, die im Buch Ether, im Buch Mormon stehen. Der Herr hat gesagt, ihr könnt diese große Tiefe nicht überqueren, außer ich bereite euch vor gegen die Wogen des Meeres und die Winde, die ausgegangen sind, und die Fluten, die kommen werden. Brüder und Schwestern, der Herr hat uns vorbereitet. Wenn wir auf seine Worte hören und nach den Geboten leben, werden wir diese Zeit der Freizügigkeit und Schlechtigkeit überstehen. Eine Zeit, die vergleichbar ist mit den Wellen, dem Wind und den Fluten, die zerstören können. Der Herr achtet stets auf uns. Er liebt uns und wird uns segnen, wenn wir das Rechte tun. Wie dankbar sind wir doch, dass der Himmel fürwahr offen steht, dass das Evangelium Jesu Christi wiederhergestellt wurde und dass die Kirche auf den Fels der Offenbarung gegründet ist. Wir sind ein gesegnetes Volk. Wir haben heute Apostel und Propheten auf Erden. Wenn wir nun aus dieser Konferenz gehen, flehe ich den Segen des Himmels auf einen jeden von Ihnen herab. Mögen Sie alle sicher nach Hause gelangen. Mögen Sie, wenn Sie darüber nachdenken, was Sie bei dieser Konferenz gehört haben, mit dem Volk König Benjamins sprechen. Sie alle riefen wie mit einer Stimme aus, ja, wir glauben all den Worten, die du zu uns gesprochen hast, und wir wissen auch, dass sie gewiss und wahr sind, durch den Geist des Herrn, des Allmächtigen, der in uns eine mächtige Wandlung bewirkt hat, so dass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Möge jeder Mann, jede Frau, jeder Junge und jedes Mädchen die Konferenz besser verlassen, als sie vor 2 Tagen zu Beginn der Konferenz waren. Ich habe Sie lieb, meine Brüder und Schwestern. Ich bete für Sie. Ich möchte Sie noch einmal bitten, in Ihren Gebeten an mich und an all die Generalautoritäten zu denken. Wir sind vereint mit Ihnen, dabei dieses wunderbare Werk voranzubringen. Ich bezeuge Ihnen, dass wir darin alle zusammenstehen und dass dabei jeder Mann, jede Frau und jedes Kind eine Rolle zu spielen hat. Möge Gott uns die Kraft, die Fähigkeit und die Entschlossenheit geben, unsere Rolle gut zu spielen. Ich bezeuge Ihnen, dass dieses Werk wahr ist, dass unser Erretter lebt und dass er seine Kirche hier auf Erden führt und leitet. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass Gott, unser ewiger Vater, lebt und uns liebt. Er ist wahrhaftig unser Vater und er ist eine reale Person. Möge Gott Sie segnen. Möge sein Frieden, den er verheißen hat, mit Ihnen sei, heute und alle Tage. Mir gefällt das Lied, den wir zu Beginn dieser Konferenzversammlung gesungen haben. O göttlicher Erlöser. Das ist mein Lieblingslied. Denn genau das ist er, unser göttlicher Erlöser. Ich sage Ihnen Lebewohl, bis wir uns in 6 Monaten wiedersehen. Das tue ich im Namen Jesu Christi, der unser Retter und Erlöser und unser Fürsprecher beim Vater ist. In seinem heiligen Namen. Amen.
Fill our hearts with joy and peace. Let us
Unser Vater im Himmel, am Ende dieser Generalkonferenz deiner Kirche drücken wir dir unsere Dankbarkeit aus für die inspirierten Botschaften und die wunderschöne Musik. Unser Herz ist berührt. Wir danken dir für das Sühnopfer deines Sohnes Jesus Christus, für die Wiederherstellung des Evangeliums und für den Propheten Joseph Smith. Und wir danken dir für unseren lebenden Propheten Thomas S. Monson. Bitte segne ihn, segne seine Ratgeber und das Kollegium der 12 Apostel, dass sie deine Kirche führen können. Bitte segne uns, wenn wir jetzt zurückkehren zu unserer Familie, dass wir Frieden und Liebe haben mögen. Dass wir erneut entschlossen sein mögen und den Wunsch haben, dir zu dienen und deine Gebote zu halten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast.
Dies war eine Übertragung von der 179. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.